Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Brennende Kerzen für die drei Menschen, die gestern in der britischen Hauptstadt bei dem Attentat ermordet wurden. Zwei Passanten und ein Polizist wurden getötet. Ihrer wurde heute in ganz London gedacht. Guten Abend. Ein einzelner Mann hat den Anschlag gestern im Londoner Parlamentsviertel verübt. Ein 52-jähriger Brite, der den Behörden bekannt war und den der IS als einen der ihren reklamiert. London ist also wahrscheinlich einmal mehr von Dschihadisten angegriffen, aber nicht im Herzen getroffen worden. Darauf legen die Londoner heute am Tag danach allergrößten Wert. Auf einigen Hinweisschildern in den U-Bahn-Stationen waren heute statt Verkehrshinweisen mutmachende Botschaften zu lesen. Und davon inspiriert schickte ein Mann per Twitter folgende Sätze um die Welt, die zwar nicht auf diesen Schildern zu lesen waren, aber den Menschen in London aus der Seele sprachen. Alle Terroristen werden höflichst daran erinnert, dass das hier London ist und dass wir, egal was ihr uns auch immer antut, Tee trinken und fröhlich weiterleben. Björn Staschen.
Licht nach einem dunklen Tag. Stundenlang saß Grace gestern fest im Palast von Westminster. Ihr Arbeitsplatz war Ziel des Anschlags. Ich war im Gebäude, als es passierte. Wir wurden in Sicherheit gebracht, weg von den Fenstern in die Mitte des Gebäudes. Mit Grace sind Tausende auf dem Trafalgar Square und erinnern an die drei Opfer des Anschlags.
A minute silence.
Das Unterhaus erhebt sich schon am Morgen, Schweigeminute in Gedenken an die Opfer, und die Premierministerin stellt sich gegen den Terrorismus.
We are not afraid.
Wir haben keine Angst und unsere Entschlossenheit wird nicht erschüttert im Angesicht des Terrorismus. Wir versammeln uns hier im ältesten aller Parlamente, weil wir wissen, die Demokratie und ihre Werte werden immer die Oberhand behalten. Auch ein Signal, das Parlament tagt keine 20 Stunden, nachdem der Attentäter ihm so nahe gekommen war. Kommt er hierher, fragt ein Mann im Eingangsbereich des Unterhauses, blanke Panik. Der Attentäter gelangte durch die erste Sicherheitskontrolle. Gestoppt wurde er aber noch draußen vor dem Gebäude. Trotzdem, Westminster diskutiert über die Sicherheit seines Parlaments. Und über den Täter, Khaled Massoud, in Großbritannien geboren, 52 Jahre alt. Polizei bekannt wegen Körperverletzung und Waffenbesitzes, verurteilt zuletzt 2003. Aus Sicht der Geheimdienste aber eine Randfigur in der Islamisten-Szene. Die Sicherheitskräfte kannten den Attentäter, aber sie haben vermutlich richtig entschieden, dass seine Beobachtung damals keine Priorität hatte. Aber vielleicht müssen wir unsere Prioritätenlisten verlängern. Den ganzen Tag über Durchsuchungen in Wales, Südengland und in Birmingham. Hier soll Massoud zuletzt gelebt haben. Hier soll auch der Tatwagen gemietet worden sein. Birmingham ist bekannt für eine Szene gewaltbereiter Islamisten. 8 Menschen sind in Haft, darunter angeblich auch Massouds Partnerin. Der Verdacht, Vorbereitung eines terroristischen Anschlags. Auf dem Trafalgar Square am Abend hofft auch Grace auf mehr Gewissheit, auf Antworten. Warum ist der Terror gerade in ihren Alltag eingebrochen? Einen Alltag, von dem sie sich nicht abbringen lassen will, noch nicht einmal heute. Wir sind zur Arbeit gegangen. Das war, glaube ich, das Wichtigste. Wir haben Eingaben geschrieben und Reden entworfen, einfach weitergemacht. Ihre Kerze brennt für den Polizeibeamten, der ihren Arbeitsplatz schützte. Den Beamten, den der Attentäter getötet hat.
Und wie wir gerade erfahren, ist ein weiteres der verletzten Opfer gestorben. In Antwerpen haben heute belgische Sicherheitskräfte offenbar einen ähnlichen Vorfall wie in London verhindert. Ein Autofahrer raste mit hoher Geschwindigkeit in einer Einkaufsstraße. Menschen mussten zur Seite springen, um nicht erfasst zu werden. Der Fahrer wurde festgenommen. Im Fahrzeug wurden mehrere Stichwaffen, ein Gewehr und ein Kanister mit unbekanntem Inhalt gefunden. Ob es sich tatsächlich um einen Anschlagsversuch handelte, blieb zur Stunde unklar. Wir kommen nach Deutschland und zu jenen Problemen, die, so kristallisiert es sich mehr und mehr heraus, auch den Wahlkampf in Deutschland bestimmen werden. Nach den reinen Wirtschaftsdaten geht es Deutschland zwar sehr gut, aber nun legt die Bundesregierung einen Bericht vor, der besagt, dass es längst nicht allen Deutschen gut geht, sondern nur denen, denen es schon immer gut ging. Und das ist die eigentlich ungute Lehre aus dem sogenannten Armutsbericht. Reiche bleiben reich, Arme bleiben arm und haben nicht nur wenig Anteil am Wohlstand in diesem Land, sondern auch immer weniger am gesellschaftlichen und politischen Leben. Tom Schneider.
Um Armut zu finden, muss man in Berlin nicht lange suchen. Ausgerechnet den Namen Bundesplatz trägt der Ort, an dem sich Tag für Tag Menschen versammeln, die einfach keine Perspektive finden in diesem reichen Deutschland. In der Wärmestube der Caritas geht es ums Reden, ums Kaffeetrinken, tatsächlich ums Wärmespüren im schwierigen Alltag.
Wenig Geld, wenig soziale Kontakte, wenig Freunde.
Ein paar Kilometer entfernt von jenem Bundesplatz macht sich die Bundespolitik ihre Gedanken zum Thema Armut. Der neueste Armuts- und Reichtumsbericht war am Morgen verfrüht in eine Zeitung geraten. Das nutzt Andrea Nahles von der SPD kurz entschlossen, um ganz ausführlich darüber zu reden. Vor allem will sie mitteilen, wie viel nicht klappt mit Merkels Union.
Sie wissen ja, dass der Koalitionspartner da bisher blockiert. Diese Schlussfolgerung teilen wir in der Bundesregierung in der Form nicht. Wir haben nicht an allen Punkten eine gemeinsame Auswertung der Daten gehabt mit unserem Koalitionspartner.
Besonders, dass die Kluft zwischen Reichen und Armen größer wird, bewegt die Ministerin. Wer arm ist, bleibe auch Wahlen fern und kehre dem Staat insgesamt den Rücken. Problematisch zudem, in einer Studie gab das Gros der Reichen an, Vermögen vorwiegend über Erbschaften erhalten zu haben.
Das hat mich persönlich überrascht. Das war eine Zahl, die ich so in der Deutlichkeit nicht gesehen hätte. Und es wirft natürlich Fragen auf, die über mein Ressort hinausgehen. Beispielsweise steuerpolitische Fragen.
Reibereien, etwa wegen der Erbschaftssteuer, hatte es in der Koalition viele gegeben. Klingt so, als drohe in der Regierung kurz vor knapp nochmal Krach.
Ich finde es schade, wenn Frau Nahles jetzt aus diesem gemeinsamen Bericht der Bundesregierung ein Wahlkampfthema macht. Ich finde, wir Politiker sind eher der Verantwortung zu sagen, was sind die richtigen Konsequenzen aus diesem Bericht. Und da ist eine Konsequenz sicherlich, die mehr für Kinder und für Familien mit Kindern tun.
Pures Ablenkungsmanöver, vermutet die Linke. Für sie zeigt der Regierungsbericht, Deutschland brauche eine Debatte über Umverteilung.
Das ist obszöner Reichtum und hier muss eingegriffen werden. Deshalb gibt es den Begriff der Steuer. Aber Herr Schäuble ist derjenige, der von den Ländern des Südens permanent Reformen einfordert, aber im eigenen Land seit über einem Jahrzehnt nicht handelt.
Zurück bei der Caritas am Berliner Bundesplatz. Hier berichten sie, kämen von Jahr zu Jahr mehr Menschen, auch Familien und junge Erwachsene seien darunter. Auf der Suche nach sozialer Orientierung in einem Land, in dem es ansonsten an so wenig mangelt.
Und den Armutsbericht der Bundesregierung kommentiert Anna Kyrieleis vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Der Bericht ein echtes Armutszeugnis für diese Bundesregierung. Und wer jetzt versucht, parteipolitisch zu punkten, stiehlt sich aus der Verantwortung. Arm, reich, oben, unten, gerecht, ungerecht, ja, daraus macht man schnell mal Wahlkampfparolen. Aber das ist billig und unredlich. Statt sich über Formulierungen zu streiten, sollte die Bundesregierung ihre Energie besser darauf verwenden, die Gründe für diese skandalöse Entwicklung anzugehen. Die Bundeskanzlerin wird nicht müde zu betonen, dass es Deutschland so gut geht wie nie zuvor. Die Wirtschaft wächst und trotzdem haben nicht alle etwas davon. Chancengleichheit, Chance auf Teilhabe am wirtschaftlichen Erfolg, das sind Versprechen, die seit Jahren nicht eingelöst wurden. In Deutschland wird nicht nur der Reichtum vererbt, sondern auch die Armut. Der soziale Aufstieg wird immer schwerer. Wo etwas getan werden muss, lässt sich leicht daran erkennen, wer von Armut am meisten betroffen ist. Allein 2 Millionen Kinder sind in Deutschland von Armut bedroht. Und es sind die Geringverdiener aus sogenannten bildungsfernen Schichten. Fragt sich die Bundesregierung eigentlich auch mal, wieso bildungsfern? Warum der Bildungserfolg so stark an die soziale Herkunft gekoppelt ist? Wenn es Deutschland so gut geht wie nie zuvor, dann sollte es auch so viele Mittel wie nie zuvor geben, um diesem unseligen Trend durch massive Investitionen in Bildung und Ausbildung entgegenzuwirken. Das wäre ein erster Schritt, damit im nächsten Bericht hoffentlich endlich stehen kann, dass sich die Schere zwischen Arm und Reich langsam wieder schließt.
Anna Kyrieleis kommentierte. Auch die USA haben nicht unwesentliche soziale Probleme. Und als große sozialpolitische Errungenschaft hatten es daher viele angesehen, dass Barack Obama durchsetzte, dass fast alle Amerikaner eine Krankenversicherung bekommen. Doch dem neuen Präsidenten Trump ist Obamacare verhasst und so setzte er gleich nach Amtsantritt alles daran, es abzuschaffen und das Gesundheitssystem gründlich zu reformieren. Doch im eigenen Lager gibt es Widerstand gegen Trumps Pläne. Vielen gehen sie nämlich nicht weit genug. Sein Programm durchzubekommen, sollte zur ersten parlamentarischen Bewährungsprobe für Trump werden. Doch nun ist heute Abend die Abstimmung darüber im Repräsentantenhaus verschoben worden. Stefan Niemann in Washington, wieso ist die Abstimmung so kurzfristig abgesagt worden?
Ja, weil den Republikanern trotz solider Mehrheit im Repräsentantenhaus sozusagen in Last-Minute-Panik klar geworden ist, dass sie die Mehrheit nicht zustande kriegen. Sie haben sozusagen die Notbremse gezogen, weil ihr wichtigstes und erstes Gesetzesvorhaben, nämlich die Reform von Obamacare, zu entgleisen drohte, weil eben nicht genug Republikaner dem Präsidenten folgen. Das ist insofern bemerkenswert, als Donald Trump sein gesamtes politisches Gewicht in die Waagschale geworfen hatte. Er hatte nochmal getrommelt, auch die Wähler aufgefordert, ihre Abgeordneten anzurufen, um für diese Reform zu stimmen. Das ist offenbar misslungen. Und bemerkenswert ist es auch insofern, als die Republikaner ja 7 Jahre Zeit hatten, sich zu überlegen, welchen Alternativplan sie im Parlament durchbringen würden. Denn so lange auf den Tag genau gilt Obamacare. Vor 7 Jahren heute hat Obama die Unterschrift unter dieses Gesetz gesetzt, das die Konservativen ja seitdem gegeißelt haben als sozusagen sozialistische Zwangsbeglückung. Also insofern eine bemerkenswerte Niederlage der Republikaner trotz Mehrheiten in beiden Kammern des Kongresses.
Nun ist das erste Projekt, das Donald Trump durchkriegen wollte, und schon damit ist er gescheitert. Welche Folgen hat das jetzt für Donald Trump?
Na, es wird ihn empfindlich treffen. Er bringt ja sozusagen die politischen PS nicht auf die Straße, die er hat, weil er eben beide Kammern im Kongress hinter sich weiß und selbst das Weiße Haus erobert hat. Er könnte sozusagen durchregieren, so hatte er sich das vorgestellt. Jetzt stellt es sich als schwieriger heraus, als er sich das vielleicht vorgestellt hatte. Er hatte ja versprochen im Wahlkampf relativ vollmundig wie immer, dass er der größte Dealmaker aller Zeiten sein würde, also als Macher in Washington viel mehr zustande bringen würde als all die anderen, die da vorher zu Gange waren. Und das ist jetzt empfindlich gestört. Er muss nun sich bemühen, die Daumenschrauben anzulegen. In etwa 1,5 Stunden sollen sich alle republikanischen Abgeordneten im Repräsentantenhaus noch einmal treffen. Und dann wird ihnen wahrscheinlich klar gemacht, sie mögen doch noch dafür stimmen, morgen oder vielleicht nächste Woche, damit die große politische Blamage erspart bleibt, der Partei und dem Präsidenten.
Danke, Stefan Niemann. Und auch die US-Börsen hatten der geplanten Abstimmung über die neue Gesundheitsreform in den USA mit Spannung entgegengesehen. Damit beginnen die Nachrichten mit Judith Rakers.
An der Wall Street ist zum Handelsschluss wegen der Verschiebung der Abstimmung wieder Ernüchterung eingekehrt. Welche Auswirkungen der Streit über die Reformpläne des US-Präsidenten Trump hat, dazu Näheres von Anja Kohl.
Erster Realitätstest für Trump. Die Abstimmung aber gerät zur Zitterpartie. Viele aus Trumps eigener Partei, der Republikaner, scheinen noch nicht von der neuen Gesundheitsreform überzeugt. Scheitert Trump, fehlt ihm Spielraum für seine Steuersenkungen und Konjunkturprogramme, die er finanzieren muss. Überhaupt ist dann die Frage, wie realistisch deren Umsetzung ist. Auch für sie braucht Trump den Kongress. Ein Nein zu seinem allerersten Vorhaben könnte der bisherigen Trump-Euphorie an den US-Börsen einen Dämpfer versetzen. Die Rekordserie seit Trumps Wahl ist beispiellos. 110 Tage ging es mit dem Aktienbarometer S&P 500 aufwärts. Um 1.900 Milliarden Dollar ist dessen Marktwert gestiegen. Dies ist mehr als die Wirtschaftsleistung Italiens, entspricht einem Anstieg von 10%. Trotz der Spannung stieg der DAX heute. Selbst wenn Trump scheitert, sei das nicht so schlimm, hieß es von der US-Investmentbank Goldman Sachs. Sie hat Abermilliarden in den bisherigen Kursanstieg investiert.
Die Börsendaten. Der DAX schloss mit einem leichten Plus bei 12.040 Punkten. Der Dow Jones ging bei 20.657 Zählern nahezu unverändert aus dem Handel. Millionen Minijobber bekommen keine gesetzlich garantierten Leistungen ihres Arbeitgebers. Laut Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung hat jeder Zweite keinen bezahlten Urlaub. Die Studie zeigt auch, 70% bekommen bei Krankheit keine Lohnfortzahlung, 40% keine für Feiertage. Auch Mutterschutzlohn wird oft nicht gezahlt. Der Auftraggeber der Studie, NRW-Arbeitsminister Schmelzer, sagte, viele Arbeitgeber behandelten Minijobber als Arbeitnehmer zweiter Klasse. Die Deutsche Bahn sieht sich wieder auf der Erfolgsspur. 2016 habe das Unternehmen einen Fahrgastrekord verbucht sowie einen Nettogewinn von 716 Millionen Euro erzielt, teilte der neue Konzernchef Lutz mit. Die Bemühungen um mehr Qualität und Pünktlichkeit zeigten Wirkung. Vom Fahrgastverband hieß es, die Richtung stimme, man sei aber noch nicht am Ziel. Nach Bahnangaben hatte 2016 noch jeder fünfte Fernzug Verspätung.
Ein Mensch in einer Zelle. So sollte es eigentlich in deutschen Gefängnissen sein. Es hat sogar jeder Gefangene grundsätzlich einen Rechtsanspruch auf eine Einzelzelle. Aber das gilt nur auf dem Papier, denn die deutschen Gefängnisse sind übervoll. Zu wenig Platz für zu viele Straftäter. Was nicht nur die Mitarbeiter in den JVAs, sondern auch die Häftlinge selbst überfordert. Die Enge und die Unmöglichkeit, allein zu sein, führt oft nur zu neuer Gewalt, also eigentlich zu dem, was hier gesühnt werden soll. Jenny Rieger mit einem seltenen Einblick hinter Gefängnismauern.
Kaffee, Kippe, Rauchen, Warten. Leben im Gefängnis, zermürbend, vor allem unter diesen Bedingungen, denn diese Zelle ist eigentlich eine Einzelzelle und ist doch doppelt belegt.
Naja, es ist, ziemlich belastend, ja. Privatsphäre gleich null. Man sieht, es ist fast so, dass wenn einer sich bewegt, der andere muss auf dem Bett sitzen.
Ein Untersuchungshäftling, einer im Strafvollzug, teilen sich einen Raum. Eigentlich unzulässig, aber nicht anders machbar, denn die JVA in Freiburg ist voll, übervoll. Für unsere Dreharbeiten wurden die Türen geschlossen, aber hinter diesen Türen sitzen derzeit 577 Gefangene. Das sind 52 zu viel. Überbelegung in allen Bereichen.
Es ist ein Kreislauf. Es fängt an bei der U-Haft hier. Vorne die Schubabteilung ist überbelegt. Mittlerweile die U-Haft-Stockwerke sind überbelegt. Dadurch müssen Zellen teilweise auch im normalen Strafvollzug doppelt belegt werden.
Tino Volkmann verwahrt den Mangel. Seit 4 Jahren arbeitet er in der JVA Freiburg. Aber so schlimm, sagt er, so schlimm war es hier noch nie. So voll, so aggressiv. Er führt uns dorthin, wo der Kreislauf beginnt, in die sogenannte Schubabteilung. Hier kommt der Nachschub an. Neue Gefangene, die hier eigentlich nur ein paar Tage verbringen sollen, bis sie ihre Zellen zugewiesen bekommen. Doch die sind voll. Also sitzen sie hier bis zu 3 Wochen, bis etwas Passendes frei wird.
Dann müssen wir auch schauen, verschiedene Nationalitäten, es vertragen sich nicht alle auf einmal. Und das sind natürlich auch Probleme für die Beamten, die hier schaffen. Die müssen natürlich auch gucken, wie kann ich das alle managen. Und wenn die Zellen voll sind, habe ich wenig Möglichkeiten noch zu tauschen oder vielleicht umzuverlegen. Nichtraucherschutzgesetz, nächstes Problem, wenn ich einen Gefangenen habe, der darauf besteht. Und ich habe alle Zellen belegt mit Raucher, muss ich schauen, wo kriege ich diesen Gefangenen unter.
Im Notfall, so erzählt er uns, haben sie auch schon mal einen neuen Gefangenen in der Dusche untergebracht. Nur für ein paar Stunden natürlich, dennoch eigentlich untragbar. Viele deutsche Gefängnisse sind am Limit. In Freiburg beträgt die Belegung momentan 110%. Dabei war die Entwicklung im Strafvollzug über Jahre eigentlich rückläufig. Seit 2007 hat die Anzahl der Strafgefangenen stetig abgenommen, auch aus demografischen Gründen, denn eine alternde Gesellschaft produziert weniger Straftäter. Die Folge: Plätze wurden gestrichen, Gefängnisse geschlossen, aber in den vergangenen Monaten steigen die Zahlen plötzlich wieder an. Warum?
Das hängt eben damit auch zusammen, dass es ein gewisses Klientel, eine gewisse Bevölkerung gibt oder gewisse ausländische Zuzügler, die vorher nicht da waren und die dann wieder zu einem gewissen Prozentsatz straffällig werden.
Tatsächlich ist die Zahl der ausländischen Strafgefangenen im vergangenen Jahr gestiegen.
Das hängt sicherlich mit der in den letzten Jahren zunehmenden Einbruchskriminalität zusammen, bei der es sich überwiegend um Banden etwa aus Osteuropa handelt. Aber natürlich hat auch die Flüchtlingswelle ihre Auswirkungen, die jetzt zum Teil in den Gefängnissen ankommen. Wir verzeichnen eine hohe Kriminalität bei Flüchtlingen aus den Maghreb-Staaten, Algerien, Marokko, Tunesien.
Der deutsche Strafvollzug, ein Pulverfass. Unterschiedlichste Nationalitäten drängen sich auf engstem Raum. Erst kürzlich kam es hier in der JVA Freiburg zu einem Vorfall unter Georgiern. Einer wurde am Hals verletzt. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags.
Das ist nichts Schönes. Wir haben natürlich nicht die Chance, einfach draußen ein Schild dran zu hängen und zu sagen, wir sind voll. Wir müssen sie aufnehmen, irgendwo müssen sie ja hin. Aber es ist in der Tat so, dass wir gehäuft Vorkommnisse haben, gehäuft Streitereien zwischen Gefangenen, gehäuft Auseinandersetzungen bis hin zu wirklich massiven Auseinandersetzungen, wo dann auch die Kollegen mit betroffen sind. Und das ist natürlich nichts, was auf Dauer geht.
Und dann ist die Hofpause vorbei. Zurück in die Zellen. Noch ein kurzer Plausch. Tino Volkmann bemüht sich um gute Stimmung. Eines kann aber auch er nicht ändern, dass er die Türe nun hinter 2 Männern schließt, wo eigentlich nur einer sitzen sollte.
Ja, und darüber will ich jetzt sprechen mit dem Kriminologen und Experten für Sozialpolitik Bernd Melicke. Schön, dass Sie im Studio sind. Guten Abend, Herr Melicke. Ja, wir haben es gesehen. Nicht nur in Baden-Württemberg sind die Gefängnisse rappelvoll, platzen aus allen Nähten. Was läuft da vor allem falsch?
Das hat mit Resozialisierung nichts zu tun, was wir gesehen haben. Und die Gefahren sind ja dargestellt worden. Wir haben allerdings schon immer einen relativ hohen Anteil von Ausländern. Die meisten Ausländer in unseren deutschen Gefängnissen sind Türken, sind Polen und sind Rumänen. Mhm. Also es ist nicht alles flüchtlingsbedingt, wie hier gesagt worden ist. Allerdings haben wir bei den Flüchtlingen, die zu uns kommen, vor allem auch eine große Zahl von jungen Männern zwischen 14 und 35. Und das ist die Gruppe altersmäßig, die auch als Deutsche die meisten Straftaten begehen. Also insofern ist es richtig, die Ausländerkriminalität steigt zurzeit an durch den Zuzug, den wir insgesamt haben. Allein in Bayern haben wir 600 Gefangene in der Untersuchungshaft, das sind Schleuser. Das sind also nicht die Flüchtlinge selber, sondern die eben Schleuserkriminalität begehen. Und so kommt es dann zu diesem geschilderten Anstieg.
Mhm. Wo ist denn die Lösung, um diese übervollen Justizvollzugsanstalten zu entlasten?
Ja, das eine ist, es ist selbst gemacht auch. Also wenn Sie mal die Zahlen vergleichen, Schleswig-Holstein hat 40 Gefangene pro 100.000 der Bevölkerung. Bundesweit ist der Schnitt bei 80 Gefangenen pro 100.000. Das heißt, man kann es steuern. Wir haben zum Beispiel 10% aller Gefangenen sind sogenannte Ersatzfreiheitsstrafe. Das sind die, die vom Gericht gar nicht zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden sind. Das sind Schwarzfahrer, das sind Kleinkriminelle, die aber, weil sie die Geldstrafe nicht bezahlen können, dann eben inhaftiert werden. Das sind 10% aller Gefangenen. Das sind 50.000 pro Jahr, die in die Gefängnisse hineinkommen und hinausgehen aus den Gefängnissen. Unter 6 Monaten, das ist die kurze Freiheitsstrafe, die wollte man früher ganz abschaffen, sind weitere 20%. Das heißt, der Minister in Baden-Württemberg könnte um 30% seine Haftplätze reduzieren, wenn er für diese beiden Gruppen Alternativen hätten. Und das sind ambulante Alternativen. Das ist gemeinnützige Arbeit, das ist die Bewährungshilfe, das sind freie Träger mit Wohn- und Arbeitsprojekten. Und da mangelt es in Deutschland. Wir sind fixiert auf das Gefängnis. Mhm. Und wir haben die hohen Rückfallquoten außerdem beim Gefängnis. Die teuerste Lösung ist das Gefängnis. Und wir machen viel zu wenig für den ambulanten Bereich.
Was heißt ambulanter Bereich?
Ja, zum Beispiel Bewährungshilfe. Ich plädiere dafür, dass viel mehr vorzeitig entlassen werden, weil sie dann eben einen Bewährungshelfer haben. Die meisten Rückfälle passieren nach der Entlassung, im ersten Jahr nach der Entlassung. Wenn wir da einen Bewährungshelfer haben, der die Menschen begleitet, auch kontrolliert übrigens, der für Arbeit sorgt, der Schuldenregulierung vornimmt, der auch was den Drogenkonsum betrifft, sie überwacht, dann haben wir die Hälfte von Rückfällen, wie wir es heute haben. Mhm. Oder wir haben die ganzen freien Träger, Arbeiterwohlfahrt, Diakonie, die haben hervorragende Projekte, sind allerdings alle unterfinanziert.
Ja, aber wenn das dann eigentlich viel billiger ist und auch aus Ihrer Sicht viel vernünftiger, warum machen es dann so wenige?
Ja, das ist die Frage an die Politiker, weil sie natürlich eine Diskussion haben, wegsperren ist die Lösung. Auch in Zeiten des Wahlkampfes, populistische Forderungen gehen dahin, wegzusperren und fragen nicht danach, was sind die Folgen des Wegsperrens. Und je mehr Gefangene wir haben, umso mehr Rückfälle haben wir.
Das heißt, sie müssten besser sozialisiert werden, resozialisiert werden.
Ja, das heißt Resozialisierung. Und Resozialisierung ist eben nach dem Gefängnis, nicht im Gefängnis. In diesen Gefängnissen kann man nur sehr begrenzt resozialisieren.
Danke für die klaren Worte, Bernd Melicke, ja, und danke für den Besuch im Studio. Danke. Und wir machen weiter mit weiteren Nachrichten und Judith Rakers.
Außenminister Gabriel hat heute in Athen Gespräche mit seinem griechischen Kollegen Kotsias zur Schuldenkrise und zum Umgang mit Flüchtlingen in der EU geführt. Griechenland befürchtet, dass die diplomatische Krise mit der Türkei dazu führen könnte, dass künftig wieder mehr Flüchtlinge aus dem Nachbarland kommen. Kotsias fordert von den anderen EU-Ländern stärkere Unterstützung. Die Suche nach einem Atommüllendlager soll jetzt in ganz Deutschland fortgesetzt werden. Der Bundestag hat heute das Gesetz dazu verabschiedet. Nur die Linkspartei stimmte dagegen. Bis 2031 soll ein Standort gefunden sein, ab 2050 soll die Einlagerung beginnen. Es geht um 30.000 Kubikmeter hochradioaktiven Atommüll. In der Ukraine ist am Morgen nahe der russischen Grenze ein Munitionslager in Brand geraten. Etwa 20.000 Menschen mussten in den Orten rund um das Lager in Sicherheit gebracht werden. Angaben über Verletzte gibt es bisher nicht. Vertreter des ukrainischen Militärs vermuten, ein Sabotageakt habe die Explosionen ausgelöst. Das Munitionslager liegt nördlich der Stadt Donetsk. Die Stadt gilt als eine der Hochburgen prorussischer Separatisten.
Wie viel Kraft Worte haben und wie viel Macht diejenigen beanspruchen, die anderen Worte verbieten. Das ist in diesen Tagen in aller Munde, gerade gestern erst in jenem des neuen Bundespräsidenten. In Zeiten, in denen sich immer mehr Menschen aufschwingen, kategorisch wissen zu glauben, wer die Wahrheit sagt und wer lügt, ist die Vielstimmigkeit der Literatur wichtiger denn je. Und wo, wenn nicht auf einer Literaturmesse, sollte dieses freie Wort gehört werden? Von der gestern eröffneten Leipziger Buchmesse berichtet Danko Handrik.
Für den Literaturbetrieb war er bislang ein No-Name, wobei in der heutigen Zeit gerade sein Name Interesse weckt. Sven Petri, der Ex-Mann von Frauke Petri, erwähnt die AfD-Vorsitzende in dem Buch Fürchtet euch nicht mit keinem Wort. Er will Mechanismen aufzeigen, wie Ängste Politik bestimmen, zeigen, warum rechte Parteien in Europa Zulauf bekommen.
Viele Menschen, die sich dort engagieren, auch in diesen Parteien, haben, glaube ich, innerlich eine große Angst auch um die Freiheit. Die spreche ich Ihnen gar nicht ab. Ich glaube aber, dass die Rezepte, die da dann zum Teil vertreten werden, eben nicht zu mehr Freiheit führen.
Nur ein Buch, das sich auf der Leipziger Messe auch mit dem Thema Fremdenfeindlichkeit beschäftigt. Es gibt Stände, die hier das Thema auch von der strammen rechten Seite betrachten. Verlage wie Kompakt und die Junge Freiheit sind klar in der Unterzahl. Ein sogenanntes Schweigekartell, wie sie es den Medien unterstellen, gäbe es auch im Verlagswesen, wird bei der Jungen Freiheit erzählt. Hier gibt es sie Bücher über Weltflucht und Massenwahn und über die Psychologie der Niederlage.
Die Leute, die so ein Buch bringen, die gehen ja zu den Verlagen. Und dort wird gesagt, können wir veröffentlichen oder wird nicht veröffentlicht. Und vielleicht gibt's da schon die Schere im Kopf.
Die Opferrolle als Selbstverständnis. Historiker und Rechtsextremismusforscher Volker Weiß hat es bei den sogenannten neuen Rechten zur Genüge beobachtet. Im Buch »Die autoritäre Revolte« porträtiert Weiß die Strategien der rechtspopulistischen Bewegungen. Und die haben ein wichtiges Mittel. Bücher.
Publikationen waren immer ganz zentral für diese Kreise. Das sind ja Kreise, die es seit Jahrzehnten gibt. In der alten Bundesrepublik, dann auch vor allem ab den 70er Jahren sich noch mal stärker organisiert haben, als eine neue Generation junger Rechter auf die Bühne getreten ist. Und das waren eher akademische Zirkel, das waren theoretisierende Zirkel, die sich immer um Zeitschriften und Thinktanks gesammelt haben.
Die Leipziger Buchmesse will Diskussionen nicht scheuen, solange Publikationen keinen strafbaren Inhalt enthalten. Ausgeschlossen wird hier keiner. Der Umgang mit der deutschen Geschichte ist ein zentrales Thema der Buchmesse, zeigte auch die Preisverleihung. Den Leipziger Buchpreis in der Kategorie Belletristik erhielt Natascha Wodin. Sie erzählt die Geschichte ihrer ukrainischen Mutter, die als Zwangsarbeiterin von den Nazis nach Leipzig verschleppt wurde und sich 12 Jahre später das Leben nahm.
So, zum Schluss noch einen Blick gen Himmel. Wolken haben seit jeher die Fantasie angeregt. Manchmal wogen sie, manchmal sind sie löchrig, mal streifig oder auch wellenförmig. In den Wolkenfiguren zu entdecken, das lieben besonders Meteorologen, die die vielen verschiedenen Wolkengebilde jetzt im neuen Wolkenatlas klassifiziert haben. Und ich wette, Sven Plöger kann uns bestimmt auch wolkig lateinische Namen dazu nennen.
Ja, das würde gelingen. Das könnte ich stundenlang machen, Karen. Aspiratus haben wir da zum Schluss gesehen. Das macht mich fröhlich. Ich liebe natürlich auch den Cumulonimbus Capillatus Incus. Das ist die hochaufreichende Gewitterwolke oder auch immer sehr schön der Altocumulus Translucidus Perlucidus. Mancher sagt dazu auch umständlich Schäfchenwolke. So, jetzt habe ich noch was. Wolken von oben kann man auch sehen. Heute gab es eine ganze Menge davon in Deutschland. Im Westen war es aufgeklärt und Jüst hat gepunktet. Das war nämlich heute der sonnenscheinreichste Ort von Deutschland mit 11 Stunden 46 Minuten. Und das Motto des heutigen Tages ist Wolken verstehen. Wieso Motto? Deswegen, weil tatsächlich heute der Tag der Meteorologie ist. Quasi der Weltwettertag. Und dieser 23. März wird jährlich von uns zu unserer eigenen Freude auch ein bisschen begangen. Und der läuft zurück auf die Gründung der Weltorganisation für Meteorologie in Genf, der WMO. Da haben sich viele Länder damals zusammengeschlossen und auf dem Gebiet der Meteorologie gemeinsam gearbeitet. Für die Wettervorhersage allerdings auch zum Thema Klima und Klimawandel. Interessante Geschichte, jetzt müssen wir uns ums Wetter kümmern. Ganz im Westen hier, westliches Saarland, westliches Rheinland-Pfalz, da kann es ein paar Regentropfen in der Nacht geben. Ganz im Norden ist es hingegen klar und kalt. Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, teilweise -2 bis -5 Grad morgen früh. Weiter im Süden und Westen sind es 3 bis 7 Grad, letzteres im Saarland. Und der morgige Vormittag gestaltet sich da in diesen Regionen um den Thüringer Wald rüber bis zum Erzgebirge problematischer. Da sind Hochnebelwolken unterwegs, im Süden Sonne und Wolken, im Norden richtig sonnig. Nachmittags werden die Wolken insgesamt weniger und auch hier erzgebirgsnah reißt es teilweise auf. Die Temperaturen erreichen da, wo die Wolken zäh sind, 8 bis 10 Grad, gilt auch für Nord- und Ostsee, sonst am Rhein bis 20 und der Wind kommt aus Ost bis Nordost mit Stärke 2 bis 4. Die nächsten Tage, vor allen Dingen Samstag, viel Sonnenschein in Deutschland, sehr mild, die Nächte aber kalt. Sonntag aus Osten häufiger hochnebelartige Wolken. Aber insgesamt stehen uns, Karen, ein paar schöne Märztage ins Haus.
Das klingt gut. Danke, Sven Plöger. Und jetzt geht's ja weiter mit Extra 3. Die Kollegen widmen sich mal wieder ganz besonders dem türkischen Präsidenten, diesmal mit Musik. Und um 0:30 Uhr meldet sich Gabi Bauer mit dem Nachtmagazin. Bis morgen.